Es ist ein Vorrecht, hier im Hause des Herrn zu sein. Heute früh. Es ist ein Vorrecht, hier im Hause des Herrn zu sein. Heute früh habe ich einige Notizen gemacht, die der Herr mir gab. Und ich dachte, wenn ich die Chance habe, werde ich darüber sprechen, ehe ich für die Kranken bete. Aber wir waren spät mit den Fragen heute Morgen. Und ich wusste nicht, wie es mit meiner Mutter sein wird und dass ich dann vielleicht heute Abend wiederkommen könnte, wenn ich nicht das Programm Bruder Nevels unterbreche. Ich habe gerade vorhin ein herrliches Zeugnis gehört von einer christlichen Schwester. Sie war in der Gebetsreihe heute Morgen und sie stand da für jemand anders. In ihrem Raum, es ist ein dunkler Raum, da hat sie das Bild hängen über das Abendmahl des Herrn und die Sonne kommt in diesen Raum gar nicht rein. Und es war ungefähr um 3 Uhr nachmittags, kam das übernatürliche Licht herein. Das erschien, als wir hier über die 7 Sinnschreiben sprachen. Und sie gab Acht für einige Momente, ging dann zu ihrer Schwester und sagt, und sie verwunderte sich auch, denn es war schon eine Stunde vergangen. Und dann riefen sie einen Prediger, Bruder Stricker, um dieses übernatürliche Ereignis zu sehen, dort an der Wand, was geschehen war. Und sie baten den Prediger und er konnte nicht beten, war überwältigt. Und jemand gab eine Botschaft in Zungen und die Auslegung kam und es wurde dann gesagt, dass sie missverstanden hatten in ihren Gedanken, wozu es sein sollte. Denn es sollte ein Zeichen sein, um ihnen zu sagen, weil sie die Botschaft angenommen und geglaubt haben, die von hier ausgeht. Und dann wurde ihnen gesagt, Größeres als das werden sie sehen, sogar wie Jesus sagte, die Engel Gottes herauf und herabsteigen. Wir sind in den letzten Tagen, wir sind dem Ende sehr nahe. Dieses mag sich schrecklich anhören für einige, aber für die Christen ist es, und ich bin dankbar, dass wir am Ende sind. Ich habe es einmal in einer Versammlung gesagt und jemand sprach mich an und sagte, meinst du bist froh, das Ende der Welt zu sehen? Ich sagte, jawohl, mein Herr. Und er sagte, das ergibt doch gar keinen Sinn, wenn jemand das Ende der Welt erwartet. Ich sagte, weißt du, am Ende kommt der Herr und ihn möchte ich sehen. Und die Bibel sagt, dass alle, die seine Erscheinung lieb haben, freuen sich. Und es ist etwas Kostbares zu wissen, dass all die alten Dinge des Lebens aufhören werden und wir ihn schauen werden. Vor einiger Zeit, es ist viele Jahre zurück, als sie noch die Sklaverei hatten, war ein alter Negermann, sie hatten zu jener Zeit noch gutes Landsingen in dieser Gegend und es kam ein Prediger zu den Sklaven und sie hatten Versammlungen. Und eines Abends wurde ein alter Mann gerettet. Und als er gerettet wurde, war er frei. Und er sagte all den anderen Sklaven am nächsten Morgen, ich bin frei. Und der Chef kam und nahm ihn zur Seite und sagte, Sam, was höre ich? Du sagst all den Sklaven, dass du frei bist? Er sagte, jawohl, Boss, das stimmt. Denn in einer Versammlung gestern Abend bin ich befreit worden von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist es, befreit von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Einst war ich gebunden, jetzt bin ich frei. Wie ich heute Morgen sagte, der Tod ist nur in der Sünde. Sünde und Tod ist dasselbe. Aber wenn ihr von der Sünde weg seid, seid ihr vom Tode weg, seid ihr in Sünde, seid ihr im Tode. Wenn ihr befreit seid von der Sünde und vom Gesetz, dann seid ihr eine neue Kreatur in Christus geworden. Und der Boss sagte ihm, Sam, meinst du das wirklich? Jawohl, der Herr hat mich gestern Abend gerufen, um zu meinem Volk zu reden, damit auch sie befreit werden können, obwohl sie Sklaven sind, dass sie dennoch frei werden vom Gesetz der Sünde und des Todes. Der Boss sagte, meinst du das wirklich, Sam? Jawohl, das meine ich. Und ich weiß nicht, was du mit mir tun wirst, aber das sage ich dir, ich bin befreit. Und dann kam der Chef raus mit der Sprache und sagt: auch ich bin ein Christ, auch ein Gotteskind. Du bist frei, gehe jetzt und tue, was du im Herzen hast. Du bist frei, ich unterschreibe deine Befreiung. Du kannst von jetzt ab tun und das Evangelium deinen Brüdern verkündigen. Dieser Alte hat jahrelang gepredigt und viele wurden gläubig. Und eines Tages kam er zum Ende des Weges. Und als das geschah, lag er im bewusstlos für einige Stunden. Und viele seiner weißen Brüder kamen, ihn zu besuchen. Und eine Gruppe war im Gebäude, als er zu sich kam. Und sie fragten ihn: wo warst du jetzt? Hast du geschlafen? Er sagt: nein, ich habe nicht geschlafen. Ich war im Jenseits. Und die Predigerbrüder sagten: Sam, sage uns, was hast du dort gesehen? Er sagte dann: ich bin in ein Perlentor eingegangen, weißes Perlentor. Und er sagt: als ich hineinging, sah ich den Thron. Und ich sah ihn auf dem Thron. Und Engel kamen. Und einer fragte mich: bist du Sam? Er sagte: ja, ich bin's. Und er sprach: hier ist eine Krone, hier ist das Gewand, denn Großes hast du auf Erden getan, du sollst belohnt werden. Und er sagte: sprich nicht mit mir über Belohnung, ich möchte ihn schauen, ihn ansehen. Ich glaube, wir alle fühlen so. Ich will keine Gewänder, keinen Palast, keine Krone. Ich möchte ihn nur schauen. Amen. Ihn nur anzusehen wird mir genügen. Oh, wie wunderbar ist es. Oh, denkt darüber nach, Bruder Neville und ihr anderen. Ihr wisst ja, woraus oder wonach wir uns sehnen. Wird es nicht wunderbar sein, wenn wir ihn anschauen können? Ich habe ihn dreimal habe ich den Herrn gesehen in einer Vision. Jedes Mal sah er gleich aus. Es gibt keinen Kunstmaler, der ihn malen kann. Oh, er sieht aus wie ein Mensch. Und dennoch habt ihr den Eindruck, wenn er spricht, steht die Welt still. Niemals könnte ein Maler die Gesichtszüge gebührend malen. Oft habe ich daran gedacht, ich hätte gerne dort stehen wollen, als er seine Arme ausbreitete und sagte: kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und auch dann, wenn er sich setzte und als er sprach: kommet zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich gebe euch Ruhe für eure Seele. Ich hätte gern gehört, als er damals sprach, aber ich war nicht dort. Dort war Petrus, Johannes, Jakobus. Aber ich hoffe, dass ich da stehe, wenn er sagen wird: es ist wohlgetan, mein treuer Knecht. Gehe in die Freude deines Herrn. Und wenn wir daran denken, dass diejenigen, die Gott gebrauchte, die Bibel zu schreiben, Paulus, Jesaja, Jeremia, alle Apostel und all die Brüder, wo immer sie jetzt sein mögen, derselbe Gott, der mit ihnen war und sie gebrauchte, dass sie niederschreiben sollten, ihnen Gaben gegeben hat, Weissagung, Zungen, Reden, Wunder und Zeichen, diese selben Männer, wo immer sie sein mögen, wir werden mit ihnen sein. Es ist derselbe Gott, der dieselbe Sache tut. Es ist kein Raten, wir wissen es. Wir wissen, er ist gegenwärtig, es ist so. Sollten wir nicht die frohsten Menschen auf Erden sein? Was anderes wünschen wir uns noch? Heute Nachmittag sprach ich zu einem alten Mann. Ich glaube, mir wurde gesagt, er ist 88 oder 89 Jahre, aber erst vor kurzem hat er sich bekehrt und ich taufte ihn auf den Namen Jesu Christi. Er kam in seinem Anzug, in seinem Sonntagsanzug und ich meine, Bruder Woods gab ihm eine Hose und ich taufte ihn. Und er sagte mir, als er ein Junge war, wie es ihm erging: jetzt ist er ein reicher Mann. Damals, sagt er, für $30 im Monat hat er gearbeitet. Und er wollte gar nicht heiraten, er blieb für sich. Und wie er die 25 Zinnstücke aufbewahrt hat, und dann hat er Geld zusammengehäuft und gehäuft. Jetzt ist er wohl 88, 89, fast 90 und geht noch schön gerade. Und wenn er selbst 100 Jahre leben würde, braucht er sich finanziell nicht mehr zu sorgen. So viel Geld hat er angehäuft. Ein guter Mann mit gutem Herzen, der tut, was er kann für andere. Und ich sagte dann, mein geliebter Bruder, über allem, Als du 88 oder 87 warst, hat Gott in seiner Gnade heruntergereicht und hat dir das ewige Leben geschenkt. Was könntest du noch mehr wünschen? Und all der Reichtum, den wir erreichen oder haben können, was ist es, alles, was der Mann hat? Ihr wisst, ihr müsst sterben, ihr müsst alles zurücklassen. Begehret nicht die vergänglichen Reichtümer dieser Welt, die so schnell vergehen. Baut auf Ewigem, auf dem, was nie vergeht. Haltet fest an Gottes unwandelbare Hand. Ich liebe den Gesang. Wir haben es hier oft gesungen in der Kapelle. Die Zeit ist bestückt mit Dingen, die so schnell veränderlich sind. Und deshalb haltet fest an Gottes unveränderlichen Hand. Dort liegt meine Mutter heute. Wenn ich 100 Millionen Dollar zurückbehalten hätte, was würde es mir nützen? Und wenn sie es gehabt hätte, was hätte es ihr jetzt geholfen? Nichts. Nein, die Dinge, die sie hat, und sie hatte kein irdisches Vermögen, aber das lässt sie uns. Ich liebe den Herrn und werde ihn schauen. Angesichts dessen, lasst uns alle Inventur nehmen, jeder für sich. Lasst uns denken, ehe wir ins Gebet gehen, wie stehe ich mit Gott heute? Lasst uns selber prüfen in unserem Herzen und sagen, Herr, wenn ich jemanden verwundet, eine Seele verletzt, je einen Fuß verursacht, dass er sich entfernt hat, wenn ich etwas Verkehrtes getan oder gesagt habe, vergib mir. Im Glauben schaue ich auf zu dir, dem Lamm von Golgatha, Retter, höre, während ich rufe, nimm all meine Schuld und Sünde hinweg und sei mir gnädig. Und wenn ich durch die letzten Schritte der Dunkelheit gehe, sei du mein Führer und nimm all die Sorgen und Nöte und wisch die Tränen ab. Lass mich nie abweichen von dir, halte mich auf deinem Pfad und mitten in deinem Willen, jung oder alt, wer immer ihr seid, ob ihr 88 seid und wenn ihr bis morgen früh lebt, werden dennoch viele sein, die jung, die 16 waren und die vielleicht gegangen sind, ehe die Sonne morgen früh aufgeht. Das Alter hat nichts damit zu tun. Seid ihr bereit, ihm zu begegnen? Lasst uns über diese Dinge nachdenken, während wir jetzt unsere Häupter zum Gebet neigen. O gnädiger und heiliger Gott und Vater des Lebens. Wir kommen in deine Gegenwart, allmächtiger Gott, dir Dank zu sagen aus der Tiefe unseres Herzens für das Vorrecht, dass wir heute hier sitzen dürfen. Vor kurzem war ich noch im Krankenhaus, habe Menschen gesehen im Unterbewusstsein, andere weinten, andere schrien. O Gott, ich bete, dass sie alle bereit sind, Vater, dass sie bereit sind, dir zu begegnen, wenn sie aus diesem Leben scheiden. Ich bete, o Herr, es könnten wir sein, aber um deiner Gnade willen, lässt uns leben und noch zusammenkommen, uns vorzubereiten. All diese Dinge gehen jetzt durch unsere Herzen und Gedanken. Und während du die Beweggründe unserer Herzen prüfst, bitte nimm alles heraus, was dir nicht gefällt. O, das weihe unsere Seelen dir. Wir danken dir für alles, das du getan hast und für alles, was wir glauben, dass du noch tun wirst. Für das Licht, das heute in dem Hause Schwester Bruce erschienen ist. O, ich danke dir, dass du sie gestärkt hast. Herr, ich bitte, dass du heute Abend segnest und dass unsere Seelen erfrischt werden in deiner Gegenwart hier in der Kapelle. Wir danken dir, Herr, für diesen Ort. Wir danken dir für den Pastor, unseren Bruder Neville, ein Mann der Demut, ein Mann der Integrität, ein Mann voll mit Gott, ein Mann mit Christus und mit der Gemeinde. Segne ihn und seine Angehörigen und mögen sie lange leben unter uns auf Erden. Nimm Krankheit oder halte Krankheit fern von ihrer Tür. Nimm Krankheit, halte sie fern von all unseren Türen. Jetzt legen wir unsere Seelen auf deinen Altar, durchforsche uns. Öffne meine Augen, Herr, um dein Wort zu lesen, wenn es dein Wille ist, Und es ist mir zugefallen, das Brot des Lebens den Menschen zu brechen. Hilf mir etwas zu sagen, das einer bedrückten Seele helfen möchte. Und auch Worte der Korrektur, dass wir wissen, wie wir uns zu benehmen haben, was wir tun sollten, wie wir leben sollen in dieser gegenwärtigen Welt, wenn wir im Himmel unser Heim haben wollen. Heile die Kranken unter uns, wir bitten dich, heile sie. Stärke die, die müde geworden sind. Wir beten nicht nur für diese Gemeinde, sondern für andere Gemeinden auf der ganzen Welt, wo Gebete zu dir emporsteigen, o Gott. Zehntausende von hungrigen Herzen rufen, komm, Herr Jesus, komm. Gewiss wirst du unser Schreien hören, eines Tages wirst du kommen. Und wenn es uns zufallen sollte, zu entschlafen, ehe du kommst, dann wissen wir, die Posaune wird ertönen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und dann werden wir in deiner Gegenwart stehen. Wir danken dir und warten auf die Zeit. Bitte bereite unsere Herzen, wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Nun, ich möchte heute nicht lange sprechen, vielleicht 30 Minuten oder 40, über ein kleines Thema. Zunächst möchte ich eine Schriftstelle lesen aus dem Psalmen, Psalm 105, und möchte bis zum 15. Vers lesen. Ich möchte, dass ihr genau hinhört zum Lesen des Wortes, denn Gottes Wort wird nie versagen. Preiset den Herrn, ruft seinen Namen an, macht seine Taten unter den Völkern bekannt. Nun denkt darüber nach. Preiset den Herrn, ruft seinen Namen an, macht seine Taten unter den Völkern bekannt. Singt ihm, spielt ihm und redet von all seinen wunderbaren Werken. Rühmt seinen heiligen Namen. Es mögen herzlich sich freuen, die da suchen, den Herrn. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt seiner Wunder, die er getan, seiner Zeichen und der Urteilssprüche seines Mundes. Ihr Kinder Abrahams, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seines Erwählten. Er, der Herr, ist unser Gott. Über die ganze Erde ergehen seine Gerichte. Er gedenkt seines Bundes auf ewig, des Wortes, das er geboten auf 1000 Geschlechter, des Bundes, den er mit Abraham geschlossen, und des Eides, den er Isaak geschworen und für Jakob als Satzung bestätigt und für Israel als ewigen Bund. Da er sprach, dir will ich Kanaan geben, das Land, das ich euch als Erbbesitz zugeteilt habe. Damals waren sie noch ein kleines Häuflein, gar wenige, nur als Gäste im Lande. Sie mussten wandern von Volk zu Volk, von einem Reich zur anderen Völkerschaft. Doch keinem gestattete er, sie zu bedrücken. Ja, Könige strafte er um ihretwillen und sagte, tastet meine Gesalbte nicht an und tut meinen Propheten nichts zuleide. Ich möchte das Thema nehmen, und zwar Respekt. In diesem Lesen hat David zu Gott ausgerufen, und es geht um den Respekt, den wir Gott zollen müssen. Und eine Sache, die ich sehr, sehr in jedes Herz hineingeschrieben haben möchte, ist, dass über alles, was vor sich geht, was Gott tut, müssen wir ihm Ehrfurcht zollen, es respektieren. Er sagt, es waren nur wenige in Israel. Es begann damals mit Abraham, Isaak und so weiter. Und um ihretwillen hat er Könige und Nationen gestraft und sprach, tastet meine Gesalbte nicht an und tut meinen Propheten kein Leid. Im Prediger, ist es wohl im 12. Kapitel, steht wohl geschrieben, lasst uns die Summe aller Dinge hören, fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das steht uns an. Das Ganze ist, Gott zu fürchten. Ihr könnt keinen Respekt haben, es sei denn, ihr habt Furcht. Ihr müsst die Furcht Gottes haben. Der Psalmist hat auch gesagt, oder in Sprüchen, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Es ist der Anfang der Weisheit. Das bedeutet nicht, dass ihr euch vor ihm fürchtet, sondern dass ihr ihm Respekt und Ehrfurcht bringt. Und wenn ihr Gott respektiert, fürchtet ihr ihn. Und ihr fürchtet euch, dass ihr ihm nicht wohlgefallen könntet oder etwas verkehrt tut. Seht, ich fürchte meine Mutter, meine Frau, meine Gemeinde und ich fürchte alle Knechte Gottes, dass ich keinen Stolperstein in ihren Weg lege. Ich fürchte das Volk und die Menschen der Stadt, dass ich nichts Verkehrtes tue, damit sie nicht denken würden, ich bin gar kein Christ. Seht, ehe ihr Respekt haben könnt, müsst ihr Furcht haben. Und Gott fordert es. Er fordert Respekt. Das tut Gott. Und die Furcht bringt es. Wir wissen, dass Furcht Respekt bringt. Nun zum Beispiel, wenn ein Mensch ein Farmer ist oder er arbeitet im Geschäft und niemand sorgt sich um ihn. Aber lasst ihn eine Arbeit als Polizist annehmen. Und er hat seine Uniform, er hat seine Auszeichnung. Und lasst mal sehen, wie die Leute sich mit ihm benehmen werden. Irgendwie haben sie Respekt, sie haben eine gewisse Furcht um der Sache willen. Wenn jemand zum Beispiel der Bürgermeister wird oder zum Beispiel der Präsident Kennedy oder irgendjemand, seht, er ist plötzlich etwas anderes, nicht mehr der Mann, den wir gekannt haben, nicht ein Mann, der $40 die Woche machen würde. Nein, man würde sich um ihn gar nicht kümmern. Aber plötzlich ist jemand ein Präsident. Er hat es verdient, dass man ihn respektiert. Wenn Gott Gott ist, dann hat er den Respekt verdient. Amen. Nun, wir müssen ihn respektieren und in Ehrfurcht vor ihn kommen. Gott fordert das für sich selbst und für all seine Knechte. Gott fordert Respekt für seine Knechte. Wir wissen, sie sind seine Knechte, denn er hat seine Knechte bestätigt durch sein Wort. Und er nimmt diese Knechte und macht sie zu Knechten Gottes und beweist, dass sie Knechte Gottes sind und er verwirklicht sein Wort durch sie. Wenn ihr seine Knechte respektiert, respektiert ihr Gott. Seht, und gemeinsam respektieren wir ihn und einander. Hat nicht Jesus gesagt, was ihr einem den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan? Und es wäre besser, dass euch ein Mühlstein um den Hals ging wird und ihr in das Meer versenkt werdet, ehe ihr zum Stolperstein sein könnt für einen seiner Knechte. Beobachten die Engel Gottes, die über sie wachen, nicht immer oder sehen sie nicht das Angesicht Gottes? Wir sind ein Teil Gottes. Gott fordert diesen Respekt. Und dann zeigt Gott, wer seine Kinder sind. Und dann tut Gott Wunder und Zeichen, die geschehen. Nun werden wir manche dieser Fragen unter seinem Volk berühren. Zunächst möchte ich damit beginnen, zum Beispiel Noah. Noah hatte eine Offenbarung Gottes. Im Gegensatz zu allem, was die Wissenschaft für die Zeit hätte beweisen können. Und dennoch sprach er zu Gott und Gott sprach zu ihm. Und er hat dann die Arche vorbereitet, die Spötter und so weiter, die ja auch in der letzten Zeit sein sollen, wie geschrieben steht. Diese Spötter, sie haben sich lustig gemacht und dachten, der Noah hat den Verstand verloren, er baut eine Arche. Aber Gott brachte das Gericht über die Spötter, denn sie haben nicht gehört auf den Botschafter Gottes und sind nicht in die Arche durch sein Predigen hineingekommen. Und dann sandte Gott sein göttliches Gericht. Zuerst machte er die Vorbereitung für alle, die kommen wollten. Und dann, als sie nicht wollten, war nur eins übrig. Als sie Gottes Vorbereitung nicht annahmen, nur das göttliche Gericht blieb übrig. Nur zwei Dinge könnt ihr tun. Entweder Barmherzigkeit oder Gericht. Eins von beiden werdet ihr haben. Dasselbe ist heute. Entweder Gottes Barmherzigkeit oder Gottes Gnade, da gibt es kein Drumherum. Gott macht immer einen Weg des Entkommens für alle, die entkommen möchten. Und wer nicht will, muss dem Gericht begegnen. Nicht, weil Gott es möchte, sondern weil die Menschen selbst den Weg wählen. Sie treffen ihre eigene Wahl. So stehen wir heute. Seht, entweder nehmen wir Gottes Weg des Entkommens oder den Weg seines Gerichts. Einen von beiden. Seid ihr nicht froh heute, dass ihr den Weg des Entkommens gewählt habt? Denn alle, die den Weg des Entkommens verweigern, müssen den Weg des Gerichtes gehen. Eine andere Sache, über die ich sprechen möchte. Es war ein großer, mächtiger Prophet namens Moses. Das Volk Israel hätte verstehen sollen, gemäß der Schrift, dass Gott sie befreien wird und sie herausbringen aus Ägypten. Aber sobald Gott seine Hand bereit hatte, hatten sie keinen Respekt vor ihm. Sie haben ihn abgelehnt und gesagt, wirst du uns erschlagen, wie du den Ägypter erschlagen hast? Und sie müssten noch weitere 40 Jahre in der Gefangenschaft bleiben, weil sie abgelehnt haben, den Befreier anzunehmen, der gekommen war. Das hat sie zurückgelassen in der Gebundenheit. Seht, die Zeit war da. Aber sie blieben 40 Jahre länger, denn sie haben es abgelehnt, den von Gott bereiteten Weg des Entkommens anzunehmen. Das, meine ich, ist die Ursache heute. Dieselbe Sache. Sie haben es abgelehnt, den Weg zu wählen, um herauszukommen. So wie wir es bei Abraham gelesen haben, von dem Bund. Gott hat es verheißen, dass er das tun wird und Gott wird sein Versprechen einlösen. Er wird sie herausführen. Aber eine andere Generation musste vergehen. Und dann, als sie die Botschaft nicht annahm, 40 Jahre später, kam Moses in eine andere Generation. Seht ihr, was ich meine? Wenn sie es nicht annehmen, lässt Gott die Generation sterben und er lässt eine andere Generation auftreten. Sie hatten es abgelehnt. Wir stellen fest, dass die nächste Generation, dass Moses hineinging, Moses hat sich gefürchtet, noch einmal zu gehen. Er war jetzt 80 Jahre alt und 40 Jahre waren vergangen. Und dann sprach er zu Gott im brennenden Busch und sagte, was soll ich den Leuten sagen? Wer hat mich gesandt? Gott hatte sich noch nicht mit einem Namen geoffenbart. Soll ich sagen, der Gott der Väter? Sie werden fragen, wer ist der Gott unserer Väter? Was soll ich ihnen sagen? Der sprach, sage ihnen, der Ich Bin hat dich gesandt. Und ich bin, der Ich Bin. Und was ist das in deiner Hand, Moses? Es ist ein Stab. Und er warf ihn auf den Boden. Er wurde zur Schlange. Und er tat die Hand in den Busen und sie war vom Aussatz getroffen. Tat sie rein und sie wurde wieder gut. Und der Herr sprach, gehe und vollführe all die Wunder vor dem Volk. Daran werden sie erkennen, dass ich dich gesandt habe als Befreier. O Brüder, Gott tut es immer. Gott gibt immer übernatürliche Zeichen. Und jetzt, als er hineinkam und das Volk rief und die Zeichen tat, hat ganz Israel geglaubt, jeder von ihnen. Und er ging dort in den Palast und sprach die Befreiung aus. Und Gott hat Gericht auf Pharao kommen lassen, weil er sie nicht gehen lassen wollte. Befremdend. Sie haben all diese Wunder und Zeichen gesehen und dann kamen sie zum Roten Meer und stellten fest, dass derselbe Gott, der all die Wunder getan hat, dass er auch imstande war, einen Weg zu bahnen, damit sie entkommen konnten. Manchmal tun wir Fehler. Wenn eine Krankheit uns trifft, Schwierigkeiten kommen und im Wege sind, dann fallen wir. Junggläubige, über sie wird gespottet. Man sagt, du bist eine heilige Rolle. Und dann trifft es sie. Und Zweifel kommt, anstatt standhaft zu bleiben. Das ist die Zeit, dass ihr den Botschafter schätzen solltet, respektieren. Das ist der Augenblick, Ehre Gott zu geben. Aber Moses sagte, ich habe bereits 10 Wunder getan. Gott hat schon 10 Wunder getan. Und jetzt wird es nicht tun. Natürlich, was soll noch geschehen, ehe ihr glaubt? Und er hat seinen Stab erhoben über das Meer. Und der Sturm kam und das Wasser teilte sich. Und sobald sie auf der anderen Seite waren, haben sie wieder etwas beanstandet. Ja, dasselbe. Und dann ließ Gott Brot aus dem Himmel regnen. Und schon sagen sie, wir haben aber kein Wasser. Eine Beanstandung nach der anderen. Nun, ihr sagt, ja, vielleicht waren sie die Unbekehrten. Vielleicht waren sie es. Es war ja eine gemischte Volksmenge, die mit ihnen zog. Aber Ich möchte etwas anderes in eure Erinnerung rufen. Wenn Gott einen Botschafter sendet und ihn bestätigt durch die Zeichen, dass er der Botschafter ist, von Gott gesandt, dann liegt es an Ihnen, dem Botschafter zu gehorchen. Amen. Natürlich, Sie sollen dem Botschafter gehorchen und sollten Respekt vor diesem Botschafter haben. Seht auf Josua und Kaleb. Sie standen da. Was immer Moses tat, sie waren ein Teil davon. Natürlich, denn sie wussten, das ist Gottes Botschafter. Und eines Tages stellen wir fest, dass sogar Miriam, eine Prophetin, und Aaron, der Hohepriester, dass sie sich über Moses Frau lustig gemacht haben, weil sie eine Äthiopierin war. Und sie dachten, sie nicht genug Frauen, die er hätte heiraten können, dass er diese Frau nehmen musste. Das war nicht Moses' Wahl, das war Gottes Wahl für Moses. Und als sie sich lustig darüber machten, war Gott so zornig, dass er Miriam, die Prophetin, mit Aussatz schlug. Die eigene Schwester Moses, was ist damit? Sie eine Prophetin. Aber was tat sie? Sie hat sich lustig gemacht in einer ungebührlichen Weise über den Botschafter jener Tage. Und sie war nicht in gebührenden Weise. Und sogar Aaron, der Hohepriester, seht, der Bruder Moses. Natürlich, er war mit ihr. Und als Aaron gesehen hat, dass seine Schwester mit Aussatz getroffen wurde, geht er hin und sagt, willst du so deine Schwester sterben lassen? Und Moses fiel auf sein Angesicht in der Schiffshütte und begann zu weinen, rief Gott an und bat für seine Schwester. Und der Geist Gottes kam herunter und sagte, rufe Aaron und Miriam, dass sie sich hier aufstellen. Oh, Gott fordert Respekt. Gott sendet seine Botschaft, höre darauf. Habt Andacht, sagt nicht, das ist heiliges Rollertum und so weiter. Lasst die Welt sagen, was sie will. Gebt ihr Respekt. Da stand Miriam und da stand Aaron. Bruder und Schwester standen dort. Und als sie vor Gott traten, sprach Gott, warum fürchtet ihr Gott nicht? Er sagt das zu dem Hohenpriester und zu der Prophetin Miriam. Er sprach, wenn ein Mensch unter euch ist und er ist geistig ein Prophet, dann offenbare ich der Herr mich ihm. Ich rede zu ihm in Träumen und in Gesichten und so weiter, wenn er geistig oder ein Prophet. Aber mit meinem Knecht Moses ist es nicht so. Ich habe mit Lippen zu seinen Ohren gesprochen und ihr fürchtet Gott nicht. Mit anderen Worten, ihr redet über Moses, dann redet ihr über mich. Wenn ihr Moses nicht respektieren könnt, könnt ihr mich nicht respektieren. Habe ich mich nicht unter euch bewiesen, dass er mein Knecht ist? Und ihr habt keine Andacht, keinen Respekt, keine Ehrfurcht. Was ist mit den Leuten dieser Zeit? Kein Respekt, keine Ehre. Nun, er sagte, weil ihr das nicht getan habt, deshalb hast du den Aussatz bekommen. Deshalb sind die Dinge gegangen, wie sie gingen. Ihr hättet wissen sollen, dies ist mein Knecht und ihr wisst es. Und wenn ihr etwas gegen ihn sagt, sagt ihr es gegen mich. Moses betete für ihr Leben, dass es gerettet werde. Und Gott hat ihr Leben gerettet. Sie lebte gar nicht mehr lange, sie starb. Aber sie blieb zunächst außerhalb des Lagers für eine Zeit. Gott hat sie dann geheilt. Aber was er ihnen sagen wollte war, ihr müsst respektieren, was ich tue. Und wenn das damals die Einstellung Gottes war, ist es eine Einstellung heute. Gott will, dass wir respektieren, was er tut. Er fordert es. Er sagt entweder, er respektiert es oder ihr werdet es büßen. Ein Mann sagte mir vor kurzem, ein armer Mann, er war hier auf dem Markt. Er hatte einen Zusammenbruch, er war ein Lutheraner. Und er konnte nicht zur Gemeinde gehen und man nahm das Taxi und es nahm 80 Cent hin und zurück. Und sie beteten das Gebet des Herrn. Der Nachbar sagte, wohin gingst du mit dem Taxi? Er sagte, zum Abendmahl. Er sagte, was ist Abendmahl? Er sagte, ich habe Brot und Wein genommen. Und er sagte, ich habe mein Abendmahl gehabt mit einem Schnitte Brot und Whisky, sagte er dem Mann, der vom Abendmahl gesprochen hatte. Und Es waren drei Jungs im Hotel und sie haben sich eine Schnitte genommen und eine Flasche Whisky und haben gesagt, jetzt feiern wir hier das Abendmahl und haben sich lustig gemacht über eine Pfingstgemeinde. Aber weniger als drei Monate, zwei sind gestorben und der dritte landete in einer Irrenanstalt. Ihr kommt nicht vorbei, wenn ihr Gott und das, was er tut, nicht respektiert. Wenn es nicht glaubt, schweigt und haltet euch fern. Oder kommt in Andacht und respektiert es. Macht euch nicht lustig über Leute, die Gott im Geiste anbeten. Lasst sie zufrieden. Ich stand auf einer Straßenecke, predigte vor Jahren, als Junge, als ich predigte. Und es kam eine Frau. Und ich kannte sie und wusste, ihr Mann ist Katholik. Eine sehr schöne Frau, ungefähr 20 Jahre alt, vielleicht 22. Ich kannte sie als Mädchen. Sie lebte hier in der Stadt. Und sie kam und sagte, meine Lieblingskuh würde ich nicht die Religion Branhams geben. Und an dem Abend lag sie im Sterben, am Krebs im Krankenhaus. Sie starb und ihr Mann kam, um mich zu rufen. Er war ja Katholik. Und er sagte, komm schnell, sag ein Gebet für meine Frau. Und sie hat nach dir gerufen, den ganzen Abend, sie liegt im Sterben. Und ich sagte, gut, ich habe die Versammlung verlassen, bin schnell zum Krankenhaus. Und ich traf die Krankenschwester und sie sagte, sie ist schon gestorben. Und sie sagte, bete trotzdem für sie, obwohl sie tot ist. Ich sagte, bete, nachdem sie tot ist. Und ich kam hin. Und sie war eine sehr schöne Frau. Und ihr Haar zurückgekämmt, braunes Haar. Und die Schwester sagte, Billy, sie starb in solch einem Schmerz. Sie hat deinen Namen gerufen und sagte, sage ihm, er soll mir vergeben für das, was ich getan habe. Und diese großen Augen kamen heraus, waren halb geschlossen. Und ihr wisst ja, was geschieht, wenn jemand stirbt. Sie ist in solch einem Schmerz gestorben. Was? Sie hat mich nicht beachtet und das Evangelium, das ich predigte. Und Gott hat Wunder und Zeichen getan. Als ich nur Albany war, sprach ich zu einem Sünder. Ich habe ihn zu Christus geführt, ein großer Mann in einer Werkstatt. Und einer meiner Freunde war dabei und sein Schwiegersohn. Und ich predigte. Es war in der Mittagszeit, habe ich über Gott zu ihm gesprochen. Überall habe ich meine Mittagszeit so genannt, um meine Seele zu Christus zu führen. Und er sagte, Mr. Brenham, ich war selber jung damals. Aber er sagte, Mr. Brenham, meine Mutter hatte solch eine Herzensreligion. Und Tränen liefen ihm runter. Und er sagte, wie lange ist sie schon heimgegangen? Vor Jahren. Und er sagte, Gott hat wohl ihr Gebet erhört und beantwortet es jetzt. Und jemand anders kam und sagte, hey, Billy, wenn du in meine Werkstatt kommen willst, dann kannst du jederzeit kommen, aber deine Religion bring nicht mit. Ich habe mich umgewandt und sagte, wo Christus nicht willkommen ist, möchte auch ich nicht sein. Und er sagte, komm doch einmal zu dir selber. Oh, in meinem Herzen hörte ich eine Stimme sagen, er wird ernten, was er sät. Es wäre besser, ihm würde jetzt ein Mühlstein umgehängt und er würde versenkt. Und an demselben Tage hat sein Schwiegersohn ihn überfahren und in der Garage mit dem Auto an die Wand gedrückt und er war weg. Seht, Gott erwartet Respekt, er fordert es. Und Miriam hätte es besser wissen müssen. Und Aaron hätte es besser wissen müssen. Hätte wissen müssen, dass Mose vom Geiste Gottes geleitet war, zu tun, was er tat. Ein Baptistenprediger schrieb mir einen Brief vor einigen Tagen. Oh, wenn er mich nicht auseinandernahm. Und er sagte, ein Mann, der so faul ist wie du und ein Prediger, der meint, wie ein Elia zu sein und dann zu Hause sitzt. Und Billy hat ihm dann geantwortet und ich sagte, hör mal, du musst mir erstmal den Brief lesen lassen, ehe du antwortest. Und dann hat er geschrieben, dies ist nicht mein Papa, das bin ich, der hier antwortet. Du sagst, mein Vater hat einen Dienst wie Elia, geht in den Wald und so weiter und hält sich da auf, anstatt zu predigen. Und er schrieb, weißt du nicht, dass selbst Elia 3,5 Jahre nicht gepredigt hat? Seht, Menschen halten sich auf, sie wollen alle laufen in ihrem eigenen Namen. Ein Mensch, ein Mann muss vom Geiste Gottes geleitet werden und das muss man respektieren. Vor einigen Tagen eine kostbare Seele hier in der Stadt. Er fragte, wo ist Billy? Er sagte, er ist in Kanada. Ist er schon wieder zum Jagen gegangen? Natürlich, natürlich. Was anderes tut er doch nicht. Und nicht, dass der Mann hat es nicht gewusst, dass ich in der Kraft des Heiligen Geistes gemäß einer Vision, dem so spricht der Herr, dort war. Was wirst du tun am Tage des Gerichtes? Was würde es mir helfen, zu dem Bett des Mannes zu gehen, für ihn zu beten? Erst muss er doch glauben und Vertrauen in euch haben. Und wenn die Leute aber nicht glauben, auch wenn sie euch auf die Schulter klopfen und sagen, Bruder, trotzdem wisst ihr, sie glauben euch nicht. Ihr könnt nichts für sie tun. Natürlich rufen sie euch zum Gebet, aber euer Gebet nützt gar nichts, weil sie keinen Respekt haben. Ihr müsst glauben. Oh, wenn eine Seele wirklich glaubt, dann passt auf, was geschieht. Ihr müsst es respektieren. Zum Beispiel Isabel in den Tagen Elias. Wie hat sie Elia disrespektiert? Elia war eigentlich ihr Pastor. Natürlich. Oh, das hätte sie nicht angenommen. Bestimmt nicht. Oh, sie war ja ein Atheist oder sonst ein Götzendiener. Und sie hatte ja ihre eigenen heidnischen Priester. Aber dennoch war Elia ihr Pastor. Natürlich. Hat er ihr nicht Bescheid gegeben und ihre Sünde genannt? Natürlich, aber sie hat es nicht angenommen. Sie hat ihn disrespektiert. Sie hasste ihn. Natürlich. Und was geschah? Gott hat sie die Hunde fressen lassen auf der Straße. Sie hat die Botschaft disrespektiert. Gott fordert Respekt, ihr müsst ihn haben. Wenn ihr irgendetwas von Gott empfangen habt, werdet ihr Gott respektieren und ihr müsst es von Herzen tun. Aber sie hat Gott disrespektiert und seinen Propheten. Sie wusste, Elia ist ein Prophet. Sie hatte nichts in Israel, das sie vor Elia hätten geheim halten können. Jede Vision, die er hatte, war vollkommen. Aber, natürlich, er predigte, aber jede Denomination, alles hat er verurteilt, von kleinsten bis zum größten, das ganze Reich und so weiter. Reich und so weiter. Aber sie mussten erkennen, dass er Prophet war. Natürlich, sogar Ahab hat versucht zu sagen, dass er schuld daran war, dass die Dürre gekommen ist, die Trockenheit. Und er sprach ja, dass weder Tau noch Regen fallen wird, es sei denn, ich rufe oder sage es. Seht, und der Ahab, dieser alte Heuchler, und er sagte, oh, der Prophet ist schuld daran, dass unsere Kinder jetzt leiden müssen und so weiter. Alles, was er versuchte, war, die Menschen zu Gott zurückzubringen. Sicher, und er hat alle anderen noch beeinflusst. Solch einen Mann, glaubte, der das und das gemacht hat. Seht, oh, welch eine Heuchelei. Sicher werden sie gesagt haben, das ist doch nichts als Heuchelei. Und das ist doch nichts wie ein Wahrsager. Er den Himmel verschließen und so weiter. Und er meint, das ist der Wille. Das war aber der Wille Gottes. Seht, ihr müsst die Sache sehen. Ihr müsst Gott respektieren, ganz gleich, was er tut. Er weiß, was er tut. Seht, die Kinder litten, die Leute litten. Das Vieh starb, die Schafe starben. Kein Wasser, nirgends. Und die Nächte heiß und bedrückend. Und die Sonne am Tage so heiß, wie sie nur war. 3 Jahre, 6 Monate. Und Elia saß dort oder stand dort und sprach, weder Tau noch Regen wird fallen. Es sei denn auf mein Wort, oh, sie hassten ihn. Und als Ahab ihn fand, sagte, du bist der, der die ganze Not in Israel macht. Er sagte, ich nicht, aber du bist es, der das verursacht hat. Seht, sogar Ahab hatte keinen Respekt vor ihm. Und wie damals in den Tagen Elisa. Und die Kinder waren gelehrt. Aber dann meinten sie, Elia war ja gar nicht hinaufgenommen worden. Und Elisa läuft umher, um ihn zu suchen, und nahm seinen Platz. Er war der Botschafter dann. Denn Elia war ja aufgenommen worden. Und er ging durch eine gewisse Stadt. Und kleine Kinder aus der Stadt kamen und haben sich lustig gemacht. Haben gesagt, hör mal, du Glatzkopf, warum bist du nicht hinaufgegangen mit Elia? Sie glaubten ja gar nicht, dass er hinaufgegangen war. Sie wussten nicht, wo er war. Es war nicht nur der Disrespekt vor dem Mann, sondern der Botschaft. Und er war der Nachfolger des Elia. Er hatte die Salbung, der Geist, derselbe Geist ruhte auf ihm. Und er tat dasselbe, was Elia getan hatte. Halleluja. Jesus Christus sagte, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich getan habe. Seht, diese Zeichen werden denen folgen, die glaubten. Und sie haben ihn nicht respektiert. Sie haben Elisa nicht respektiert, denn er hatte geglaubt an den Dienst des Elia, und derselbe Geist war auf ihm. Und er wandte sich um und hat nur ausgesprochen, dass die Bären die Kinder auffressen sollten. Und seht, er war doch der Mann, der auf der anderen Seite des Jordans den Mantel nahm und den Jordan schlug, und er ging trockenen Fußes hindurch. Seht, überall hat man es gewusst im Lande, dass er der Mann ist. Aber man sprach untereinander, ach, wer ist denn das dort? Der Mann, der sagt, sein Vorgänger ist zum Himmel gegangen, hat ersten gesehen, wer kann es sagen? Natürlich. Sie glaubte nicht. Wir haben weder einen feurigen Wagen gesehen noch feurige Rosse. Und der alte Mann ist gestorben und man hat ihn begraben. Und jetzt will man die Sache nur hinstellen, als sei er in den Himmel gefahren. Heute sagt man genauso von Jesus. Seht, oh, man sagt, damals hat man gesagt, es kamen Leute, während die Soldaten schliefen, und man hat seinen Leib genommen. Und hier Elia war in den Himmel gefahren. Und dieser junge Prophet, er ging durch die Stadt und er hat sein Haar früh verloren als junger Mann. Und sie riefen ihm hinterher, warum bist du nicht hinaufgegangen, du alter Glatzkopf? Und sie haben den Disrespekt gegeben. Und was tat Elisa? Er wandte sich um in der Kraft des Geistes, sprach den Fluch auf. Und was geschah? Zwei Bären haben 42 Kinder getötet. Es war keine Ehrfurcht, kein Respekt. Ihr müsst Gott respektieren. Und die Kinder dachten, auch mein Vater, meine Mutter hat das gesagt, wir können uns das schon erlauben. Was wissen wir schon, ob es so ist oder nicht? Aber ich sage euch, wenn ihr es nicht wisst, seid ruhig, und wenn ihr es wisst, schweigt. Seht, und wenn man sagt, wir kommen in die Stadt, da wird eine Straßenversammlung sein, seht, und dann kommen sie. Aber mit Sicherheit, anstatt jemand auf der Straße predigt, dass man den man anspricht und höflich ist, dann werden die Kinder schon zu Hause aufgebracht und sie benehmen sich dann so. Und sie sagten zu Elisa, dieser Glatzkopf, vielleicht war er 35 Jahre alt, und ihm sollen wir glauben? Und das, was er sagt, was ist er denn überhaupt? Er ist doch nur ein Mann, mit dem man Spott zu treiben hätte. Er ist genauso wie Elia war. Er kommt nicht in unsere Gemeinde. Er hat vielleicht irgendwie, treibt Hexerei, dies und jenes. Sie glaubten ihm nicht. So wurde den Kindern zu Hause gesagt, wenn es ihnen recht gelehrt worden wäre, Ehrfurcht und Respekt, dann wären sie hingegangen vor dem Prophet Gottes und hätten gesagt, bete für uns. Aber sie wurden beeinflusst, dass sie miteinander reden und lächeln und sprechen. So viele von heute. Sie lachen über Straßenversammlungen, über Prediger des Evangeliums. Elisa hat sie geflucht im Namen des Herrn. Nicht um der Kinder willen allein, sondern auch um der Eltern, die ihre Kinder so gehen ließen und den Respekt nicht gelehrt haben vor den Männern. Zwei Bären haben 42 Kinder getötet. Gott fordert Respekt vor seinen Propheten, vor seinen Knechten. Wer ihn nicht respektiert, dann hätten sie den Mund halten sollen. Aber sie mussten ja etwas sagen. Und was geschah mit ihnen? Lasst uns doch jetzt die Leute nehmen, die ihn respektierten und seine Knechte. Zum Beispiel bei Elia. Die Sunamitin, sie war aus Sunem, aber sie glaubte an Gott. Und sie sah, dass ein Mann durch die Stadt geht. Sie hörte ihn reden, sah, was geschah. Eines Tages, wie zum Beispiel in einer Geschichte, könnte man es ausmalen, dass zum Beispiel wilde Hunde die Tochter dieses Kind angefallen hatten. Ob das nun, es soll nur eine Geschichte sein. Aber diese Frau, als sie dann erkannte, dass dieses ein heiliger Mann war, und sie erkannte, etwas war geschehen, was er war und dass er von Gott gesandt war. Und anstatt ihn mit Disrespekt zu behandeln, hat sie ihn respektiert. Und sie sprach zu ihrem Mann und sagte, wir wollen ihm ein Zimmer ausbauen und ihm einen Ort schaffen, denn er reist oft und wird alt. Und ich habe sein graues Haar beachtet und sein Bart und seine dünnen Arme. Und er geht und tut sein Bestes und hat das Gefäß mit Öl bei sich, ein Gewand mit Schaffellen. Und ich bitte dich, lass uns für ihn etwas vorbereiten. Soll der Unternehmer kommen, ihm das Zimmer ausbauen? Denn ich erkenne, er ist ein heiliger Mann. Er ist ein Mann Gottes. Welch ein Unterschied. Nun, ihr Mann stimmt überein und sagt, auch ich habe erkannt, ich habe ihn beobachtet, habe seine Worte zu Herzen genommen. Er ist ein Mann Gottes, das werden wir tun. Und sie haben das Zimmer ausgebaut, so damit er, wenn er auf der Reise ist, kommen. Und sie haben seine Füße gewaschen und haben für ihn gesorgt. Natürlich, das hat seine Seele gesegnet, als er das sah. Und dann sprach er zu Gehasi, gehe, frage sie, was sie wünscht. Und sie sagte, ich wohne unter den Menschen, ich brauche nichts. Aber Gehasi sagte, sie hat kein Kind bekommen und sie sind beide schon alt. Und ich kann mir vorstellen, dass sich der Prophet auf das Bett gelegt hat im Zimmer, das ihm bereitet war, gewaschen und gut gemacht. Und er sah ein Gesicht vom Herrn. Und er sprach zu Gehasi, gehe, rufe sie, ich habe ihr etwas zu sagen. Gehe, denn sie hat Gott respektiert. Gehe, sage ihr, dass sie kommen soll. Und sie trat zur Tür ein. Er sprach, so spricht der Herr, du wirst ein Kind haben. Und ungefähr um ein Jahr hatte sie das Kind. Und als der Junge ungefähr 12 Jahre alt war und mit dem Vater auf dem Felde war, hat die Sonne ihn getroffen und er starb in den Armen der Mutter. Hat sie das entmutigt? Nein. Sie sagte, wir wollen die Esel satteln oder was immer und zu dem Propheten, dem Mann Gottes, gehen. Das ist Respekt. Und ihr Mann sagte, wo gehst du hin, zum Mann Gottes? Jawohl. Ob Neumond, ob Sabbat, er wird vielleicht nicht da sein. Alles wird in Ordnung sein. Lass satteln, damit wir uns aufmachen. Und sie sind ins Gebirge hingegangen. Und Elisa kam aus der Höhle heraus und sagt, das sieht aus wie die Sunamitin. Sie muss in Not sein. Gehe, begegne ihr. Und Gott hat mir nichts gesagt, was sie hat. Seht, Gott braucht nicht alles zu sagen. Noch nicht mal seinen Propheten sagt er alles. Er tut, was er tun möchte. Er ist Gott. Und Elisa sagte, Er hat nicht gesagt, oh Gott, warum hast du mir nicht gesagt, dass sie kommen wird und was, sie hat gar nichts. Es war alles in Ordnung mit Elisa, so wie es war. Und sie kam nicht und sagte, was, du bist ein Mann Gottes, du, doch du bestimmt nicht, dann wäre gar nichts geschehen. Nee, und sie sagte nicht, wir werden sehen, was geschehen wird. Nein, sie fiel zu seinen Füßen nieder und betete Gott an. Und Gott offenbarte ihm, was dann ist. Zunächst sagte Elisa zu Gehasi, gehe, nimm den Stab und gehe zu ihr und sage ihr. Aber die Frau sagte, nein, ich will zu dem Knecht Gottes. Und sprach, ich werde dich nicht verlassen, bis Gott geantwortet hat. Elisa blieb für eine Weile, ging mit ihr mit. Und er ging in den Raum, wo das Kind gelegt wurde. Er ging auf und ab in dem Zimmer. Denn es war eine andächtige Frau, eine Frau, die ihn respektierte. Sie wusste, er ist ein Mann Gottes. Und er ging auf und ab, bis Gott eine Vision zeigte. Und dann begann es zu schnauben und kam zum Leben zurück. Warum? Sie hat den Mann Gottes respektiert. Amen. Was war mit Martha? Sie hat immer daran gedacht, was sie tun könnte. Maria wollte immer das Wort Gottes hören. Sie setzte sich immer um zu hören. Es war ihr gleich, ob die Kopfkissen gewechselt waren, ob die Gardinen sauber waren oder nicht. Aber sie wollte immer hören, was er sagt. Und Martha sorgte sich, einen Mittag zu kochen und die äußeren Dinge warten, damit alles in Ordnung ist, dass alles sauber ist. Dafür war sie besorgt. Sie wollte auch etwas auf ihre Art für Jesus tun. Maria auf ihre Art. Seht, viele Menschen sprechen gegen Martha. Sie hätte mehr Interesse zeigen sollen. Nein, nein, einen Moment. Nein, es kommt eine Zeit, wo auch Martha dran ist. Als Lazarus starb, ihr Bruder, sandte sie, dass der Herr Jesus kommen soll. Und zuerst kam er nicht. Und sie sandte wieder und er kam nicht. Aber dann, als er kam, ging sie zu ihm. Und sie sagte nicht, warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen, als ich dich rufen ließ? Mein Bruder war krank. Wir haben unsere Gemeinde verlassen, unsere Kirche, unsere Organisation, haben alles getan, dir zu folgen. Wir glauben, du bist ein Mann Gottes. Aber wie kannst du als Mann Gottes, wir als drei Waisen, die wir übrig geblieben sind, die wir für dich gesorgt haben und für den Tempel vorher gesorgt hatten und schon unsere Vorfahren alle hielten fest am Tempel und jetzt haben wir dir geglaubt und dein Lehren und bist du ein Prophet, bist du der Sohn Gottes? Wie können wir dir noch einmal glauben, wenn du nicht gekommen bist, als wir dich gerufen haben? Wir hatten Not und du hast das nicht wahrgenommen und wir sandten wieder und du hast dich nicht gekümmert. Warum hast du das alles getan? Nein, wenn sie so geredet hätte, wäre gar nichts geschehen. Ja. Was tat sie? Sie kam, lief ihm entgegen, fiel zu seinen Füßen und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder gar nicht gestorben. Seht ihr es, was tat sie? Sie hat ihn respektiert. Sie war in der Gegenwart Gottes und sie respektierte das. Sie nannte ihn Herr. Sie sprach, Herr, nicht, ich habe gesandt, du kamst. Das war alles vergessen. Jetzt bist du hier. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Er sprach, dein Bruder wird auferstehen. Ja, ich weiß, er wird auferstehen am jüngsten Tage. Aber er sprach, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Und sie sprach, ich glaube, du bist der Sohn Gottes, der in die Welt kommen sollte. Und auch jetzt, Herr. Auch jetzt. Nicht, Herr, du hast das oder jenes tun sollen. Nein, jetzt. Was du bittest, das wird von Gott aus geschehen. Ist das nicht wunderbar? Nein, man hat nicht gesagt, ach, der Elisa ist jetzt wieder auf eine Jagdreise gegangen oder dies oder jenes an ihm beanstandet. Nein, was immer er tat, er war immer noch der Mann Gottes. Martha, sie gab gar nichts drum, was geschah. Sie schaute zum Herrn auf und auch jetzt sprach sie, was du bittest, das wird geschehen. Dein Bruder soll auferstehen. Und er fragte, wo habt ihr ihn begraben? Und sie gingen zum Grabe. Und er hat Lazarus herausgerufen, nachdem er 4 Tage tot gewesen ist. Weil die Schwester des Lazarus Respekt hatte vor ihm, Wenn ihr nicht den Mann respektieren könnt, respektiert den Dienst oder das Amt, das er von Gott hat. Wenn ein Prediger kommt, euer Pastor, und respektiert ihn immer. Ich habe schon oft in Versammlungen reden hören über den Prediger, was sie da gesagt haben. Alles Mögliche haben sie erzählt. Nichts kann er ausrichten. Ich sage nicht diese Gemeinde, sondern die Gemeinde, in denen ich war. Ihr müsst euren Pastor lieben und müsst wissen, dass er auch ein Mensch ist, aber dass Gott ihn zu seinem Hirten gesetzt hat. Der Heilige Geist hat ihn zum Aufseher gestellt. Und dann müsst ihr ihn in der Weise respektieren. Ganz gleich, was der Pastor getan hat, wenn ihr ihn nicht in eurem Herzen als Gottesknecht respektiert, wird Gott nichts für euch tun können. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat, sagte Jesus. Und wer mich nicht aufnimmt, kann den nicht aufnehmen, den ich sende. Seht, er sagt, ihr sagt, Gott ist euer Vater und ihr nehmt mich nicht an. Ihr müsst Respekt haben, annehmen, glauben. Martha glaubte. Es ist etwas, das ich heute Morgen schon ein wenig streifte. Als die Frau kam und bitter abgelehnt wurde, denn er sprach zu den Juden und sie war eine Heidin. Sie wusste nicht, wie sie ihn ansprechen soll, aber sie hatte eine Not. Und sie wusste, er ist der Sohn Gottes. Sie glaubte es. Und sie wusste, wenn Gott das Gebet für andere beantwortet, wird auch ihr Gebet erhören. Und sie hat das Wort Gottes angenommen, ist es für die Juden, ist es auch für die Heiden, hat sie bei sich gedacht. Und Jesus hat sie geprüft. Und sie sprach, Herr, gib bitte Acht. Sie sprach, du Sohn Davids. Sie hörte, wie die Juden ihn als Sohn David bezeichnen, aber für sie war er ja nicht Sohn Davids. Seht, ein Jude hat so anreden können, aber sie war ja Heidin. Aber sie wollte ja irgendeinen Zugang zu ihm finden. Sie hat es nicht nur so gesagt, sie wollte tun, was andere getan haben. Und sie sagte, Sohn Davids, habe Erbarmen, denn meine Tochter wird von einem Teufel übel geplagt. Und er sieht sie an und sagt, es ist nicht recht, das Brot den Kindern zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Oh, das war eine Sache. Er hat sie nicht nur abgelehnt, sondern hat sie mit Hunden verglichen. Und der Hund ist etwas, das Niedrigste, das die Bibel bezeichnet. Und er sagt, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und dann sagt sie, Herr, das stimmt. Seht, dann war er nicht mehr Sohn Davids, dann war er Herr. Sie sagte, das stimmt, Herr. Aber auch die Hunde essen von dem, was von des Meisters Tisch fällt. Das hat ihn berührt, das war es, das war Respekt. Und er wandte sich zu ihr und sagte, groß ist dein Glaube. Gehe nach Hause, es wird sein, wie du geglaubt hast. So ist es, es war ihr Nahen, die Art, in der sich ihm nahte. Nun, wenn ich es zum Beispiel sagen würde, es kommt jemand, ein Katholik, und er würde sagen, Bruder Brennan, wir wissen, Gott hört dein Gebet. Wenn ich sagen würde, ist es denn richtig, dass die Zeit für euch zu nehmen? Ich bin doch hier für die Pfingstler zu beten, aber doch nicht für euch Katholiken. Seht, was würde sie dann sagen? Oh, sie wäre hinausgegangen. Nein, sie wandte sich und sagte, es ist wahr, Herr, es ist wahr. Aber wir sind bereit, die Hunde nähren sich von den Brosamen, die von des Herrn Tische fallen. Und er sagte, dein Glaube ist groß. Und wir finden einen anderen Fall. Seht, es war ihr Nahen, ihr Respekt. Sie respektierte Gott, während sie ihn respektierte. Und wir sehen, eines Tages war ein Römer, ein großer Mann. Er liebte die Juden, er hatte einen Knecht, der krank war. Er selbst fühlte sich nicht würdig, hinzugehen. Ihr wisst ja, es ist besser, niedriger und weniger zu empfinden, als wie man wirklich ist. Wenn jemand etwas Großes ist, soll es dann ein anderer sagen. Nun, dieser Mann hier, er sagte, er sah ein römischer Hauptmann, hatte viele unter sich. Und er wollte, dass sein Knecht geheilt wird. Und Jesus sagt, ich werde kommen, ihn heilen. Und er dachte bei sich, nein, dieser heilige Mann, der kann doch nicht unter mein Dach kommen. Ich bin ein Heide. Ich bin ein römischer Hauptmann. Ich bin ein Offizier. Ich bin doch gar kein Jude. Ich habe doch gar kein Recht, dass dieser heilige Mann kommt. Seht ihr, welch ein Respekt? Wer bin ich, dass ich den Knecht Gottes in mein Haus kommen lasse, ihm meine Tür öffne? Und es war, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Vielleicht hat er einen Palast, er war ja ein angesehener Mann. Ich bin's nicht wert, dass du kommst, sprach er. Und wer bin ich überhaupt? Du bist doch zu den Juden gesandt, aber ich habe doch einen Knecht und der ist krank. Ich bin ein Mann mit Autorität, sprach er. Wenn ich einem Knecht oder jemand sage, tu das, tut er, komm, dann kommt er. Und ich weiß, du hast alle Macht. Was du sagst, das geschieht. Du kannst zu Kranken sagen, weiche, und sie weicht. Wenn du sprichst, komme, dann kommt's. Und das hat er erkannt. Er begriff, ich habe Autorität über die Soldaten. Er begriff, Jesus hat Autorität über jede Krankheit. Sprich nur das Wort und es wird geschehen. Das ist es. Sprich nur das Wort und mein Knecht wird leben. Er wird gesund sein. Und er wandte sich an die Juden und sprach, solch einen Glauben habe ich in Israel nicht gefallen. Gehe nach Hause, dein Knecht ist gesund. Was war's? Er respektierte ihn. Er hat Jesus Christus respektiert. Er, der Gott des Himmels. Nun, es wird spät. Und ich möchte noch eine Sache sagen. All diese große Respekt. Aber irgendwie scheint es heute anders zu sein. Gott kann heute etwas Großes tun und die Leute lachen. Ich glaube, dass es heute, vor 40 Jahren wäre es noch anders gewesen, als der Heilige Geist zuerst wieder neu fiel. Aber was war's? Man hat diejenigen, die ihn empfangen haben, heilige Rolle genannt. Man wollte sie nicht mehr in der Stadt haben. Man hat sie abgetan und sie haben wieder 40 Jahre gehabt, die Gemeinde, und litt, sind durch alles gegangen. Zwei Kriege sind seitdem gewesen. Tausende sind getötet worden. Vielleicht hätte sie schon heimgehen können. Was wäre geschehen? Als Gott begann, seinen Geist auszugießen in den letzten Tagen. Was wäre geschehen vor 25 Jahren, als er seine Zeichen, seine Wunder sandte? Was wäre geschehen, wenn die Menschen sich darum versammelt hätten? Aber was haben sie gesagt? Hypnotismus oder Telepathie oder dies oder das? Was, wenn die ganze Nation zusammengekommen wäre und gesagt hätte, gepriesen sei der Name des Herrn, Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, sich vereinigt hätten und gesagt, das ist, worauf wir gewartet haben. Seht, der Heilige Geist wurde ausgegossen. Viele sahen Visionen, Weissagungen ergingen. All diese großen Gaben, Zungenreden, göttliche Heilung, alles war ausgegossen, alles war da. Hätte man nicht sagen können, dank sei dem lebendigen Gott. Und es ist eine demütigen Gruppe, dem Pfingstlern zuteil geworden. Lasst uns zurückgehen, die Organisation abbrechen und zusammenkommen. Oh, was wäre geschehen? Es wäre kein Krankenhaus im Lande mehr nötig. Das stimmt. Nein, es wäre solch eine Macht und Kraft offenbar geworden und wirksam, wenn man respektiert hätte, was geschah. Die Gemeinde hätte längst heimgehen können und das tausendjährige Reich beginnen. Aber man hat sie nicht respektiert. Die Zeitungen haben alles Schlimme und Schlechte gesagt, was sie nur konnten. Die Kirchen haben sie verspottet und abgetan und alles Mögliche über sie gesagt. Nun, vieles könnte darüber gesagt werden. Es wird spät. Lasst uns jetzt hier zur Branham-Kapelle kommen. Gott wird Gaben ausgießen über uns. Das sehen wir. Nun, was ist die Gabe Gottes heute? Es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist in uns. Das müssen wir respektieren. Wir müssen es auf jede Person respektieren, auf die es kommt. Und wir sollten, wenn Gott seine göttlichen Gaben sind, ganz gleich, wie real sie sind, uns wird nicht geholfen, bis wir das respektieren. Jemand kann eine Weissagung geben und wenn ihr nicht der Weissagung Glauben schenkt, wird es euch nichts nützen. Ihr müsst Andacht haben, ihr müsst es respektieren. Ihr müsst es glauben, dass es von Gott kommt. Glauben, bis es sich als verkehrt bewiesen hat und dann habt ihr ein Recht, nicht zu glauben und seid nicht daran gebunden. Aber solange es bewiesen ist als wahr, dann glaubet. So wie der alte Samuel gesagt hat, er sprach, ich möchte euch fragen, habe ich je euer Geld genommen? Habe ich euch je darum gebeten, meinen Lebensunterhalt zu besorgen? Habe ich euch je etwas im Namen des Herrn gesagt, das nicht stimmte oder eingetroffen wäre? Er sagt, ihr braucht keinen König, er wird euch nicht helfen. Und er stellt ihnen die Frage, habe ich je das, so spricht der Herr, gesagt und es wäre nicht geschehen? Aber trotzdem haben die Leute dem Samuel nicht den Respekt gegeben. Nein, wir können dir nichts nachsagen. Du hast alles, was du gesagt hast, ist eingetroffen. Aber trotzdem wollen wir unseren Weg. Ihr müsst es Gottes Weg wollen. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, ist nicht ein Händedruck mit dem Pastor. Es ist Christus in euch aufzunehmen, denn er ist Gottes Botschafter, der Heilige Geist. Und wir müssen ihn respektieren, wenn er kommt. Nicht, dass er schaut euch die Frau an, sie weint jetzt, die Tränen laufen herunter und so weiter. Schau die andere, wie sie zittert und wie sie Emotionen heraufbringen. Ihr habt schon den Heiligen Geist damit gelästert, wenn ihr das beurteilt. Nun, denkt daran, ich war in Orgion vor einiger Zeit, ungefähr 12 Jahre zurück. Da kamen 2 katholische Mädchen als Reporter, nicht weil sie Katholiken waren, denn mehr Protestanten haben mich gelästert wie Katholiken. Aber diese Mädel kamen, um den Zeitungsreport zu geben, und sie trat in den Raum. Ich sagte, was habt ihr jetzt in eurem Ärmel? Und die eine hat die Zigarette angeraucht. Ich sage, einen Moment bitte, das mag ich hier in meinem Raum nicht. Und sie sah mich an, als ob sie mich überfahren wollte. Und jetzt möchte ich dir Fragen stellen. Und sie fragte, warum bist du in Verbindung mit diesen heiligen Rollern? In Verbindung. Und sie sagte, meinst du, dass da etwas Göttliches dran ist? Und sie fragte mich, wie hast du gewusst, dass ich Katholik bin? Und ich sagte, natürlich, ich wusste deinen Namen, ich wusste, wer du bist, selbstverständlich. Und sie sagte, willst du mir etwas sagen, dass diese Menschen, die hier auf Erden leben, dass die dann im Himmel sein sollen? Solche Leute? Sie sagte, dann will ich gar nicht im Himmel sein. Ich sage, du brauchst dich nicht zu sorgen, mit deiner Einstellung wirst du gar nicht dort sein. Und ich habe sie direkt ins Gesicht gesehen. Und Brüder saßen mit im Gebäude. Ich wollte nur wissen, meinen Stand wissen lassen. Und ich sagte, ihr seid gekommen, etwas herauszufinden, aber ihr werdet nicht schreiben, was ihr seht. Ihr werdet eure eigene Geschichte daraus machen. Ich habe zu der Frau, die sprach, oder dem Mädchen, gesagt, ehe du stirbst und das überlege, wird meine Stimme in deinen Ohren zu hören sein. Wenn nicht, dann wirst du wissen, ich war ein falscher Prophet. Ich sage, schreibe du, was du schreiben willst. Aber ehe du stirbst, wirst du meine Stimme zu dir reden hören. Aber es wird dir nicht mehr helfen. Ich sage, du gehe und tue. Sie wurde zögernd. Und sie fragte weiter, was denkst du von diesen Idioten, die sich so hier benehmen und schreien und weinen? Sind das überhaupt Christen? Ich sage, natürlich sind es Christen. Sie sind Christen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie sagt, das ist doch nicht der Heilige Geist. Ich sagte, was nennst du denn den Heiligen Geist? Ich wollte wissen, was sie jetzt sagen würde. Ich dachte, mal sehen, was sie sagt. Sie sagt, ich möchte mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Ich sagte, da ist doch keine Gefahr drin, mit solchen Leuten in Verbindung zu sein. Wenn du mit Gott in Verbindung bist oder mit seinen Heiligen. Sie sagt, die Bibel Heiligen. Und ich sagte, eure gesegnete heilige Maria, die ihr als Göttin erhoben habt, ich sagte, ehe Gott sie zum Himmel eingehen ließ, musste auch sie mit denen zum Pfingsten beisammen sein und den Heiligen Geist empfangen, und sie benahmen sich alle wie Trunkene. Und sie sagte, das ist eine Lüge. Ich sagte, einen Moment bitte. Und wir haben Apostelgeschichte aufgeschlagen. Ich sage, jetzt wollen wir es lesen. Und ich sagte, du hast noch nicht mal den Mut, das Wort Gottes zu lesen. Und seht, was ist es? Keinen Respekt. Und ich sage, nimm bitte deine Zigarettenschachtel vom Tisch. Und eins möchte ich dir sagen, schreibe, was du willst. Aber das sind meine letzten Worte, die ich sage. Ehe du stirbst, wirst du meine Worte. Und was soll ich sagen? Sie schrieb gar nicht. Was ist es? Es war kein Respekt. Sie wollte sich belustigen. Etwas tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Das stimmt. Aber hier in der Kapelle, ich möchte, dass ihr diese Dinge festhält. Wenn Gott anfängt, seinen Heiligen Geist über Leute auszugießen, manchmal weiß ich, dass Leute in das Fleisch gekommen sind, als sie unter der Salbung des Geistes waren. Ich habe gesehen, sie sind in Extreme gegangen. Ich habe nichts darüber gesagt. Ich habe es respektiert. Gar nichts habe ich gesagt. Ihr mögt es nicht verstehen, aber schließt eure Augen, haltet euren Mund und respektiert es. Wir müssen Respekt vor Gott haben. Und Wenn jemand den Heiligen Geist empfängt, sage ich: Dank dir, Vater, du hast etwas getan an dieser armen Seele. Und wie es mir wohl tut, tut es auch anderen wohl. Ich habe einen Bruder, der im Dienst ist, und er sagte, ich habe über ihn geredet. Und es war E.E. Allen. Und er sagte, ich hätte ihn oder über ihn etwas gesagt, und zwar, dass Blut aus seinen Händen käme und dass er das den Beweis des Empfangs des Heiligen Geistes nennt. Und er sagte, ich hätte mich darüber lustig gemacht und dass es vom Teufel war. Ich habe ihm zurückgeschrieben und sagte, Bruder Allen, und ihr habt es sicherlich gelesen, und er hat ein Traktat überall ausgegeben und etwas gesagt. Und ich sagte zu ihm, ich werde alle 6 Abende von Phoenix nehmen und jedes Tonband dir schicken. Und nur einmal ist dein Name genannt worden, denn auf mein Pult ist eine Notiz geschrieben oder gelegt worden. Und da hieß es drin, Bruder Allen hat gepredigt, dass der Beweis des Empfangs des Heiligen Geistes bedeutet, wenn Blut aus den Händen hervorströmt. Und dann habe ich natürlich sagen müssen, ich stimme nicht mit Allen überein, dass das ein Beweis des Heiligen Geistes ist. Es gibt keine Bibelstelle, aus der hervorgeht, dass man Blut an den Händen haben muss, um den Heiligen Geist zu empfangen. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes in unserem Leben. Und Jesus sagte, denen, die da glauben, werden diese Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben und so weiter. Aber ich sagte, eins will ich trotzdem sagen, er ist ein großer Mann Gottes. Und wenn ich so gut predigen könnte wie er, brauchte ich gar keine Heilungsgottesdienste mehr zu haben. Seht, aber er hat dann geschrieben und gesagt, das und das hätte ich getan, nur weil jemand anders es gesagt hatte. Ich stimme seine Theorie nicht überein, aber lästern möchte ich nicht über das, was er tut. Und in Minnesota, beziehungsweise in Minneapolis, als ich dort in dem großen Tempel gesprochen habe, in St. Peterson. Und dann war irgendjemand, der hat einen Artikel oder ein Buch, eine Broschüre geschrieben über Dämonen. Und ich weiß nicht, ob das wahr ist oder nicht, aber darin schrieb er, dass eine Frau von Dämonen gebissen worden wäre, an ihren Händen und im Gesicht, und ganz und gar verwundet war. Und man sagte, E.E. Allen hat das Buch geschrieben. Und dieser selbe Mann hat aber einen guten Artikel über mich geschrieben, und ich hörte all diese Dinge an, die Gegensätze, und dieser Mann hat die Dinge hervorgehoben, die Gott mir gegeben hat, und ich dachte, was ist hier los? Und ich las in der Zeitung den einen Artikel, ein gewisser Mann in der Stadt, ich wusste gar nicht, dass er da saß in der Versammlung, und ich sagte, all die Kritik, die hier gegeben worden ist, ich möchte zunächst einmal feststellen, dass ich dankbar bin über die Dinge, die über mich geschrieben worden sind, dass ich nicht hinterm Geld her bin und dass die Versammlungen in einer guten Weise gehalten vor sich gehen. Aber wenn der Mann, der diesen Artikel in der Zeitung geschrieben hat, wenn er seine Notizen nicht etwas sorgfältiger betrachtet hat, wieso, dann muss ich in Zweifel stellen, ob der ganze Artikel überhaupt stimmt. Denn wenn der Mann seinen Artikel gecheckt hätte, dann hätte er feststellen müssen, dass etwas nicht stimmt. Seht, ich habe für Bruder Allen Stellung bezogen. Und selbst wenn er verkehrt wäre, ich möchte lieber am Gericht, dass ich für Bruder Allen eingetreten bin, obwohl er verkehrt war. Denn er hat versucht, Seelen zu retten und zum Herrn zu führen, anstatt dass ich gefunden werde als einer, der ihn kritisiert hat und ihm im Wege stand. Alle, die den Namen des Herrn anrufen, ich bin willig, mit ihnen zu stehen. Auch wenn ich nicht mit ihnen übereinstimme, in der Theologie und so weiter. Aber ich respektiere ihn als Knecht Christi, als meinen Bruder, ganz gleich, was er tut. Wir müssen Respekt dem Heiligen Geiste bringen. Natürlich. Und wenn wir das nur täten, wird Gott seinen Geist ausgießen. Seht, es waren 50, 60 bis vielleicht sogar 75 Leute, die hier sind. Wenn wir Gott Respekt geben und dem Heiligen Geist uns öffnen in dieser Zeit, jede Gabe respektieren, jeden Dienst, jedes Amt in unserer Mitte, oh, wie würde Gott anhalten, seinen Geist ausgießen über uns. Glaubt ihr das nicht? Natürlich. Wir müssen Respekt vor Gott haben. Lasst uns die Häupter beugen für einen Moment. Ehe wir ins Gebet gehen, möchte ich wissen, ob jemand hier ist, der sagen würde, Bruder Branham, ich möchte, dass du für mich betest. Ich möchte Respekt haben vor Gott. Und ich möchte immer meinen Mund halten können, ganz gleich was geschieht. möge Gott in mein Herz legen, jede göttliche Gabe, die er in die Gemeinde sendet, zu respektieren. Gott segne euch. Fast jede Hand ist erhoben und auch ich habe meine Hand erhoben. Gott, hilf mir, dein Knecht zu sein. Hilf mir, meine Brüder zu respektieren und meine Schwestern zu respektieren. Wir respektieren dich, den Großen, den Heiligen Geist. Wir lieben dich, Vater. Wir danken dir für die Gabe der Heilung. Wir danken dir für die Gabe der Weissagung in unserer Mitte, für die Gabe des Zungenredens, für die Gabe der Auslegung. O Gott, wir bitten dich, dass du fortfahren möchtest, Gaben zu senden durch deinen Geist. Und über alles, Herr, die größte Wertschätzung, die wir im Herzen haben, ist für die große Gabe Jesu Christi. Wir danken dir für seine Gnade und Barmherzigkeit, der all die anderen geringeren Dinge schenkt und sie uns zur Verfügung stellt. Alles durch dein Leiden und Sterben auf Golgatha. Du hast uns erlöst, hast uns geheiligt und denen geoffenbart, die dich mit frohem Herzen hörten. Wir danken dir, dass du zu den gewöhnlichen Menschen kommst. Und im Lukas lesen wir, dass die gewöhnlichen Menschen dich gerne hörten. Heute sagen, ach, das sind doch alles nur gewöhnliche Menschen. Aber das waren die, die dich hörten, als du auf Erden wandeltest. Sie haben dich, die Hochmütigen, die Reichen, haben dich nicht gehört. Die Herrscher, sie wollen dich nicht hören jetzt. Aber die einfachen Leute hören dich gern. Wir sind einfache Menschen und wir nehmen dich gern auf. Wir sind froh, wie sie damals waren und kommen zurück und frohlocken. Und sie konnten seine Schmach und die Schmach seines Namens tragen. Und man nannte sie alles Mögliche. Aber sie waren so froh, denn es war ein Vorrecht für sie, um des Namens Jesu willen zu leiden. Unser Gott und Vater, wir möchten mit den Jüngern von damals vereinigt sein und sagen, dass wir gesegnet sind. Und mit Paulus möchten wir dastehen und sagen, als er vor Agrippa stand und sagte ihm, der Weise, die als Irrtum bezeichnet wird, so diene ich dem Gott meines Vaters. Und Agrippa sagte, deine Gelehrsamkeit macht dich rasend. Er sagt, ich bin's nicht. Und dann sagt er, fast mich überzeugst du, ein Christ zu werden. Und er sagt, ich wünschte, du wärst nur nicht in den Ketten, in denen ich bin. O Gott, welch eine Liebe hatte Paulus. So gab ihn, er wollte geflucht sein, wenn er die Leute retten könnte. O gib uns diese nicht sterbende Liebe, diesen Respekt voreinander als Christen und einander als Gerettete anzusehen. Und wenn jemand von Gott gesegnet ist und er macht einen Fehler, lass uns nicht auf den Fehler schauen. Wissen, es ist ein kostbarer Bruder und der Satan hat ihm eine Falle gestellt. Wir beten, Herr, hilf ihm, ob ihm, hilf ihnen, dass wir Liebe in unserem Herzen haben und den verlorenen Schafen nachgehen, sie zurückbringen. Gewähre es, Vater, vergib uns unsere Übertretungen, wie wir vergeben haben, denen, die gegen uns gesündigt haben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt kommt eine Weissagung. Siehe, so spricht der Herr, mein Volk. Ich habe deine Aufmerksamkeit an diesem besonderen Augenblick auf das gerichtet, damit du verstehen möchtest, an diesem Tage gemäß meinem Dienst. Ja, ich sage, dass du wohl getan hast, in dieser Stunde meine Stimme zu hören und auf meinen Knecht gehört, der zu euch geredet hat. Denn ich habe ihn in den Dienst gestellt. Siehet, mein Knecht und mein Prophet, der in meiner Gegenwart steht und an diesem Tage gesprochen hat. Ich sage jetzt zu euren Herzen, sie mögen geschmelzt werden und dass sie in diesem Gottesdienst empfangen sollen, was ich für euch bereitet habe. Denn ich habe meinen Propheten gesandt, höret ihn, denn ich habe euch hierher gebracht und ich habe dir vieles gesagt und ihr seid in mein Haus gekommen und ich sorge für euch wie ein Vater, der es gut meint, für seine Kinder sorgt und ich habe meinen Knecht gesandt, um mit dir zu reden, erhebet eure Augen zu mir, denn ich sage zu euch, meinen Knecht habe ich gesandt, dass er zu euch rede und ich werde weiter mit euch sein. Und die Dinge, die er durch sein Amt gebracht hat, die sollen bestätigt werden in mächtiger und vielfältiger Weise. Ich sage euch heute, ich habe ihn bestätigt und werde ihn abermals bestätigen vor den Menschen. Aber seht, Die Zeit ist da, wo wir diese Dinge alle ordnen sollten. Deshalb öffnet eure Augen und nehmt es an diesem Tage. Denn ich habe dich gesegnet und werde dich überschwänglich segnen und täglich mit dir sein. Denn ihr habt geglaubt. Höret mich und wendet eure Herzen zu mir und zu dem Dienst oder Amt, das ich gesetzt habe, so spricht der Herr. Amen. Dank sei dir, Herr. Preis sei dir, dem Heiligen. Wie wunderbar bist du, Vater. Wie danken wir dir. Welch ein Trost ist es, die Gegenwart Gottes zu spüren und ihn durch menschliche Lippen reden hören, bestätigend, dass er Gott ist und bleibt. Wir danken dir dafür, Vater. Bleibe mit uns, Herr, und ertrage uns, damit wir dein Volk sind. Wir bitten es im Namen Jesu Christi. Amen. Ist es nicht wunderbar, ein Christ zu sein? Ist es nicht wunderbar, Gott zu kennen und seine Gegenwart? Denkt, wie er das heute getan hat, zum zweiten Mal. Er sprach zuerst zu der Schwester durch das Licht. Und er sprach zu ihnen, weil sie die Botschaft geglaubt haben, ist er nicht herrlich, liebt ihr ihn nicht? Wie viele lieben ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Er ist wunderbar. Lasst uns aufstehen. Es ist ein Vorrecht, hier im Hause des Herrn zu sein.